Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Um Jesus von Nazareth, den Erlöser der Menschheit, geht es auch heute wieder am 4. Advent. Zu Gast bei uns ist wieder der Historiker und Bestsellerautor Michael Hesemann, der uns die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema vorstellen wird. Und bitte legen Sie sich schon mal etwas zum Schreiben parat. Am Ende der Sendung machen wir noch ein kleines Gewinnspiel, bei dem Sie 5 Eintrittskarten zum nächsten Kirche in Notkongress Treffpunkt Weltkirche 2011 gewinnen können. Herr Hesemann, wir haben in der vergangenen Woche begonnen, auf den Spuren Jesu zu wandeln, haben über seine ersten Taten und Wunder gesprochen, in Kana am Teich Bethesda und in Kapharnaum am See Genezareth. Sie haben uns dargelegt, wie exakt und detailliert die Beschreibungen in den Evangelien sind und dass viele Ausgrabungen der jüngeren Vergangenheit den biblischen Erzählungen Recht geben und belegen, dass es sich um Augenzeugenberichte handeln muss, dass die Evangelien also nicht von späteren Generationen aufgezeichnet worden sein können. Wir wollen heute weiter den Lebensweg des historischen Jesus verfolgen und dabei noch einen Moment am See Genezareth verweilen. Denn dort geschah das vielleicht bekannteste Wunder, das uns schon als Kinder fasziniert hat. Die Speisung der 5000 durch 2 Fische und 5 Brote. Und auch dies deuten viele Exegeten wiederum zeichenhaft. Sie sagen, die 5 Brote symbolisierten die 5 Bücher Mose und die 2 Fische möglicherweise die Bücher der Weisheit und der Propheten. Das will also heißen, Jesus habe vor allem den spirituellen Hunger der Menschen stillen wollen. Aber reicht das als Erklärung aus?
Ich meine, man kann natürlich immer die Frage stellen, ja Wunder, gibt es dafür eine symbolische oder eben eine symbolische Bedeutung oder eben einen konkreten Vorfall, auf den das zurückgeht. Und ich würde immer sagen, beides. Natürlich haben Wunder eine symbolische Bedeutung, aber sie haben auch so stattgefunden, weil die Evangelien wurden, dafür spricht vieles, ja in einer Zeit oder dafür spricht alles, in einer Zeit verfasst, in der noch Augenzeugen gelebt haben und dann da konnte man nicht einfach irgendwelche tollen Geschichten erfinden, die wären ja sofort korrigiert worden. Wenn es diese Wunder nicht gegeben hätte, dann hätten sich ja die Evangelisten lächerlich gemacht. Dann wären ja sofort die Juden aufgestanden, hätten gesagt, hör mal, was erfindet ihr hier für einen Quatsch? Wir haben hier genügend Augenzeugen, die dabei waren. Es ist ja nie etwas in der Art geschehen, aber diese Kritik finden wir eben gerade nicht. Wir finden Versuche bei den Kritikern Jesu und der Evangelien, finden wir dann Leute, die sagen, ja, er war in Ägypten und er hat Magie erlernt oder Tricks erlernt oder wie auch immer, aber niemand bestreitet die Historizität der Wunder. Und das muss man eben auch sagen bei der Brotvermehrung. Natürlich gibt es rationale Erklärungsversuche, aber auch da muss man sagen, entscheidend ist doch die Botschaft und entscheidend ist, dass diese Wunder Jesu in einer korrekt geschilderten, verifizierbaren Umgebung stattgefunden haben und wir davon ausgegangen oder dafür davon ausgehen können, dass genügend Menschen dabei waren, die das Geschilderte erlebt haben.
Bleiben wir noch kurz bei Jesu Wundertaten. Ein weiterer Streitpunkt der Exegeten sind ja die Heilungen, die Jesu durchführt. Auch diese werden häufig symbolisch gedeutet, obwohl die Krankheiten ja mitunter eindeutig genannt werden. So heißt es ja zum Beispiel in der Schrift, er heilte einen Leprakranken. Wie ist denn das zu deuten?
Also zum Beispiel hat man ja immer behauptet, Lepra wäre nur ein jüdischer Begriff für eine simple Hautkrankheit gewesen, vielleicht eine Schuppenflechte oder wie auch immer, aber dann hat man Untersuchungen durchgeführt an den Gebeinen von Menschen, die man eben in jüdischen Gräbern und Knochentouren Ossuarien fand und stellte fest, es gab in der Tat die echte Lepra im ersten Jahrhundert im Heiligen Land. Also da wurde keine Banalität irgendwo aufgebauscht, sondern es gab diese Krankheit und wenn behauptet wurde, die wurde geheilt, dann wurde sie geheilt. Und wenn wir heute sehen, was meinetwegen an Orten wie Lourdes geschieht oder die vielen, vielen hunderten dokumentierten Heilungen, die durch unerklärbaren Heilungen, die durch die Anrufung der Heiligen stattgefunden haben, damit überhaupt ein Mensch selig gesprochen wird, muss ja ein Wunder dokumentiert sein. Für eine Heiligsprechung zwei Wunder dokumentiert werden. Und es gibt so viele gut dokumentierte Methoden der modernen Wissenschaft von heutigen Ärzten, beglaubigte Heilungen, dass man sagen kann, wir können einfach nicht abstreiten, dass es Wunder gibt und dass Gott Wunder wirken kann. Und wenn Gott Mensch geworden ist, und das glauben wir Christen, dann hat er auch Wunder wirken können. Da dürfen wir nicht banalisieren und rationalisieren und wir dürfen nicht versuchen, Gott, der Mensch geworden ist, klein zu reden. Das war er nicht. Er war nicht klein. Er konnte was Wunderbares wirken, jederzeit. Und natürlich spielen andere Elemente auch eine Rolle. Und natürlich hat er immer gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Also der Mensch musste bereit sein dafür, dass an ihm ein Wunder gewirkt wird. Aber wie gesagt, ich bin sehr dagegen, dass immer alles klein redet.
Und bevor wir uns auf das größte Wunder, nämlich dem Tod und der Auferstehung Jesu, zubewegen, will ich noch auf ein anderes Ereignis zu sprechen kommen, auch ein geografisches, ein archäologisches Phänomen, wenn man so will, nämlich seine Wanderung. Denn wenn sich zuvor sein Wirkungsfeld ja auf einen sehr geringen Umkreis beschränkte, dann heißt es aber auch in der Heiligen Schrift, dass er bis nach Syron und Tyros am Mittelmeer, das liegt ja am heutigen Libanon, und danach sogar noch in die Dekapolis, dass er bis dorthin voranschritt, also in heidnisches Land. Kann man da Vermutungen anstellen, was der Grund gewesen sein könnte?
Ja, ich meine, er wollte eben doch auch die Heiden ansprechen, hat eben einfach schon die Bedingungen für eine Weltmission vorangestellt.
Also das, was man bisher eigentlich immer nur dem heiligen Paulus zugesprochen hat.
Ja, natürlich hat der heilige Paulus das dann alles noch viel mehr globalisiert. Aber die Vorstellung, Jesus wäre nur als Messias für ein Volk gekommen, ist natürlich falsch. An erster Stelle stand natürlich das auserwählte Volk, was auch bestimmte Grundbedingungen hatte und weil sich Gott eben in diesem Volk bereits offenbart hatte. Aber das Evangelium war an die gesamte Menschheit gerichtet und Jesus hat mit den Mitteln, die ihm damals zur Verfügung standen, es wurden ja alle Wege zu Fuß zurückgelegt und er hatte ja die 12 dabei und die Zeit war einfach noch nicht gekommen, um das Evangelium nach Griechenland oder nach Rom zu tragen. Aber er hat einfach symbolisch auch Heidengebiet betreten, sowohl in Form der Dekapolis wie auch in Form von Phönizien. Das war natürlich ein symbolischer Akt unter dem Motto, hier müsst ihr weitermachen, auch auf dem Gebiet müsst ihr weitermachen. Aber hat eben den Jüngern klar gezeigt, dass Heidenmission auch auf dem Programm steht und verhindert, dass irgendwann das Evangelium zur Vorbotschaft einer jüdischen Sekte wird. Es sollte alle Menschen erreichen.
Herr Jesemann, bevor wir uns dem Leiden und Sterben und der Auferstehung Jesu Christi zuwenden, wollen wir auch noch auf sein Vermächtnis zu sprechen kommen, denn das ist natürlich auch immer häufig umstritten gewesen. Er hat ja seinen Tod kommen sehen und den heiligen Petrus zu seinem Stellvertreter auf Erden bestimmt, ja, mit den Worten, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und viele Theologen haben in der Folgezeit natürlich wiederum gesagt, naja, das muss eine spätere Einfügung gewesen sein, ein sogenannter Einschub, um die Macht der Kirche zu legitimieren. Kann denn auch in diesem Fall die Geschichtswissenschaft GIE ein bisschen Aufklärung bringen?
Ja, auf jeden Fall. Es wurden ja die wildesten Deutungen veröffentlicht. Man muss eines sagen, die gesamte Aussage passt wunderbar in sowohl einen jüdischen Kontext, weil dem Begriff der Versammlung, es steht ja, Ekklesia bedeutet ursprünglich Versammlung, finden wir auch in den Schriftrollen vom Toten Meer. Und auch das Bild vom Felsen ist insofern vorgegeben, wie die Evangelien schreiben, das geschah in der Nähe von Caesarea Philippi. In Caesarea Philippi, bei Caesarea Philippi stand ein großer Tempel, den Herodes dem Augustus geweiht hat, der ja verehrt wurde als Sohn des göttlichen Caesar, wobei im griechischen Sprachgebrauch aus dem Sohn des göttlichen, also Divus Julius, sehr schnell der Sohn Gottes wurde, der Huios Theo. Und gerade bei diesem Kaiserkult, konfrontiert mit dem Monument des Kaiserkultes, drängt sich ja die Frage auf, wer bist du, o Herr? Und kommt Petrus die Erkenntnis, ja, du bist der wahre Sohn des lebendigen Gottes, nicht der Kaiser, dem der Tempel hier gebaut wurde. Also wir haben in dieser geografischen Angabe schon das Thema vorgegeben. Das Thema drängte sich auf und damit wird schon die gesamte Sache realistisch. Und die gesamte Terminologie ist erklärbar, findet sich wieder auch in der Essener Terminologie, in den Schriften der Community von Qumran. Und wir können sagen, das ist keine fremde Sache. Und wir haben noch ein interessantes Zeichen. Caesarea Philippi hieß ursprünglich und heißt Paneas und heißt heute wieder Banias, weil dort ein Heiligtum von Pan war. Und Pan war der Gott, der für die Natur stand bei den Griechen und wir würden sagen für die unerlöste Natur. Er war aber auch der Gott der Unterwelt und Jesus sagte, die Mächte der Unterwelt können dich nicht überwinden. Und noch etwas ist bedeutend. Pan bedeutet im Griechischen auch allumfassend. Insofern eben, wie gesagt, der Gott Pan stand eben für die allumfassende Natur. Aber die Kirche, die Katholikos, also universal werden sollte, wurde also quasi als Steigerung über die Mächte der Unterwelt, als Sieg über die Mächte der Unterwelt an dieser Stelle, an dieser hochsymbolischen Stelle gegründet. Und da kann man wiederum sagen, wie die Topographie und die Archäologie und das Verständnis um die Stätten zum fünften Evangelium wird. Wie man also das Evangelium erst tiefer versteht, indem man den Kontext, sowohl die Archäologie, die Topographie, wie auch die Geisteswelt der Menschen, die damals gelebt haben, zu verstehen versucht. Wir sind ja gehandicapt heute. Wenn wir heute die Evangelien lesen, gibt es so vieles, was wir nicht mehr verstehen, was die Menschen damals ganz einfach verstanden haben, weil es Teil ihrer Umwelt war. Und wir müssen uns das erarbeiten. Aber wir können uns das erarbeiten. Wir haben die Möglichkeiten, weil wir eben die ganzen historischen Quellen auch noch haben, weil wir die Archäologie haben und weil wir auch die Landschaft selber besuchen und verstehen können. Und da wird eben eine solche Aussage vom gesamten Umfeld her, von den gesamten verwendeten Bildern her, verständlich, nachvollziehbar und gewinnt an Tiefe und Bedeutung.
Und mit in dieses Geschehen hinein gehört Jesu Verklärung. Und wir haben gelernt, wir kennen es nicht anders, als dass Jesus auf dem Berg Tabor, also südöstlich von Nazareth, von Gott verherrlicht wurde.
Genau, ja.
Sind Sie zu gleichen Ergebnissen gekommen oder?
Ich habe da meine starken Zweifel, was den Berg Tabor betrifft. Weil wenn man die Reiseroute verfolgt, kurz davor waren sie ja in Caesarea Philippi, da muss man sagen, die waren ja dort im äußersten Norden des heutigen Israel. Und es gibt eine sehr frühe Tradition, die wir auch bei Eusebius von Caesarea meinetwegen schon dokumentiert haben, dass der Berg Hermon der Berg der Verklärung war. Hier steht ja in den Evangelien kein Name, da steht nur ein hoher Berg. Und der Hermon spielt natürlich wiederum eine sehr große Bedeutung in vielen jüdischen Schriften, wie dem Buch Henoch zum Beispiel, was eine große Rolle bei den Essenern gespielt hat. Dort war es der Berg, auf den die gefallenen Engel hinabgestiegen sind und zu den Menschen heruntergekommen sind. Und insofern war der Hermon ein sehr wichtiger heiliger Berg, der auch in jüdischen Schriften und auch in biblischen Schriften eine große Rolle spielt. Und wir können also zumindest für möglich halten, dass die Verklärung dann eben doch nicht auf dem Tabor stattgefunden hat, sondern auf dem Berg Hermon.
Herr Hesemann, wir haben uns über den Lebensweg Jesu, über seine Taten und seine Wunder unterhalten. Jetzt wollen wir über Christi Leiden und Tod und über seine Auferstehung, also den Kern des christlichen Glaubens, sprechen. Es gibt in der Heiligen Schrift die Geschichte von der Erweckung des Lazarus, worauf gleich danach die Salbung Jesu mit einem kostbaren Öl durch des Lazarus Schwester Maria erfolgt. Sie sagen in Ihrem Buch, dass dies unmittelbar vor Jesu Einzug in Jerusalem stattgefunden haben muss. Warum?
Nun, wenn man die Chronologie der Evangelien in unseren Kalender überträgt, wir haben ja in erster Linie mal mit dem jüdischen Kalender zu tun, der ja andere Festtage hat, dann kann man schon einen sehr klaren Ablauf rekonstruieren, der auch plausibel, in sich plausibel wird und den man dann im Endeffekt auch mit den beiden jüdischen Festtagskalendern in Einklang bringen kann, wie es damals gab. Es gab ja, oder gibt ja eine Stelle in den Evangelien, die man sehr schwer versteht. In dieser Stelle, da steht einmal drin, ja, als das Fest der ungesäuerten Brote gekommen war, fragten die Jünger den Herrn, ja, wo sollen wir denn unser Paschalamm essen, wollen wir denn feiern? Das ist bei den Synoptikern der Fall. Und dann bei Johannes lesen wir aber, ja, also am Karfreitag haben die Hohepriester es nicht gewagt, in das Prätorium zu gehen, weil sie sich schon kultisch gereinigt hatten für das Fest. Wir lesen auch in den Paulusbriefen, Jesus wurde unser Paschalamm, er wurde geopfert, er starb in dem Augenblick, in dem im Tempel von Jerusalem die Paschalämmer geschlachtet wurden. Also wie kann man diesen Widerspruch erklären, dass auf der einen Seite irgendwo ein, zwei Tage vor dem grünen Donnerstag, wenn wir mal unsere heutigen Begriffe nehmen, die Jünger schon fragten, ja, wo können wir denn unser Paschalamm feiern und Paschafest feiern und ihnen da ja auch einen Ort gewiesen wird und auf der anderen Seite die andere Version, nachdem eben Golgotha an dem Nachmittag stattfand, an dem die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden, wo dann abends das Paschafest erst beginnen sollte. Wir haben die Antwort seit der Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer. Es gab in der Tat im ersten Jahrhundert zwei verschiedene Kalender, die beide in Jerusalem in Gebrauch waren, den Mondkalender der Tempelhierarchie und den Sonnenkalender der Essener, einer jüdischen Sondergruppe, will man mal sagen, Sekte ist immer so ein negativer Begriff, die großen Wert auf kultische Reinigung, auf Leben nach der Tora gelegt haben und die sich reinigen wollten für die erwartete Ankunft des Messias. Und nach deren Kalender fiel in der Tat das Paschafest schon auf den Mittwoch. Und insofern macht also alles einen Sinn. Die Essener haben also Dienstagabend schon das Mahl am Vorabend des Paschafestes gefeiert, das Ledermahl, bei dem auch das Lamm serviert wurde. Und da macht es auf einmal Sinn, am ersten Tag der ungesäuerten Brote, nämlich am Mittwoch, fragten dann die Jünger, aber am Mittwoch eben nach dem messianischen Kalender, wo können wir hingehen? Und Jesus gibt dann einen klaren Hinweis und sagt, geht zu dem Tor am Brunnen oder geht zu dem Brunnen. Dort werdet ihr einen Mann sehen, der einen Tonkrug mit Wasser trägt und dem folgt nach. Und wenn ihr dann dort angekommen seid, wo er hingeht, dann fragt nach dem Herrn des Hauses und fragt, wo wir das Paschamahl feiern können. Nun, der Hinweis ist für uns natürlich nicht so deutlich, wie er für die Jünger war, denn im gesamten Orient, damals wie heute, war Wasserholen eine Aufgabe von Frauen. Frauen haben das immer gemacht. Dass ein Mann am Brunnen Wasser holt, kann nur eine Erklärung haben. Es war ein zölibatärer Männerorden und genau das waren die Essener. Die haben Keuschheitsgelübde gehabt, die haben den Zölibat gehabt. Und da gab es reine Männerklöster, wo natürlich dann auch Männer sogenannte Frauenaufgaben verrichtet haben und auch Wasser geholt haben. Und in der Tat, wenn man den Anweisungen folgt, die Jünger, Jesus und die Jünger übernachteten ja in Bethphage und Bethanien. Wenn man von dort nach Jerusalem kommt, das nächste Tor ist in der Tat das Südosttor, das sogenannte Dungtor von Jerusalem, auch Brunnentor genannt. Dort lag in der Tat die Siloam-Quelle oder Shiloach auf Hebräisch, der größte Brunnen, der Hauptbrunnen der Stadt. Und von dort führt ein Weg, den man noch heute gehen kann, hinauf auf den Sion, wo das Essener-Viertel nach den Angaben des jüdischen Historikers Flavius Josephus, Angaben, die nun auch archäologisch bestätigt wurden, lag. Und dort war es in der Tat möglich, dass man eben, da hat das Fest schon begonnen und da war es möglich, dass man eben früher als das normale Tempel-Establishment in Jerusalem das Fest feiern konnte und so die Angaben in den Evangelien keinen Widerspruch darstellen, sondern völlig miteinander übereinstimmen, aber eben die Verwendung der beiden Kalender reflektieren.
Bleiben wir mal bei dem Abendmahl und vielleicht daran anknüpfend an den Einzug in Jerusalem. Das sind ja Handlungen gewesen, die voller Symbolik sind, die ja auch die Schriftworte des Alten Testamentes erfüllen wollten. Aber kann sich das auch konkret so abgespielt haben, wie wir es in der Bibel lesen?
Ja, auf jeden Fall. Die Erwartung war ja da und die Pilger waren ja da, die Mengen von Pilgern waren da. Viele haben von Jesus auch schon gehört, haben ihn auch erlebt in Galiläa, haben ihn dann gesehen. Und insofern ist es vollkommen realistisch, dass ein derartiges Szenario stattgefunden hat, dass er begrüßt wurde, dass er von denen, den vielen, die von ihm gehört haben und die in ihm den Messias gesehen haben, so freudig begrüßt wurde, wie es in den Evangelien steht und wie wir es heute am Sonntag noch dessen gedenken. Überhaupt findet man in den Evangelien keine wirklich unlogischen, keine wirklich unrealistischen Darstellungen und Schilderungen. Alles ergibt irgendwo einen Sinn, dass natürlich dadurch dann die Tempelhierarchie beunruhigt war und einen Tag später im Sanhedrin sich versammelt hat und Maßnahmen beschlossen hat. Das wird dann auf einmal verständlich. Darum lesen wir auch von den verschiedenen Ortsveränderungen. Zuerst waren alle in Bethanien, dann in Bethphage, dann an einem anderen Ort im Norden von Jerusalem, dann ging es an den Ölberg. Also man hat schon Jerusalem im Auge behalten, aber man hat eben beinahe jede Nacht an einem anderen Ort genächtigt, damit eben eventuelle Schächer leere geführt werden, wenn man so will, und vergeblich suchten, damit wir nicht alles auf den, ich will schon sagen, von der Heilsgeschichte vorgegebenen Plan, auf dem Plan, den Jesus hatte, auf den Ablauf, der irgendwo vorbestimmt war, hinausläuft.
Wir wollen weiter vorangehen, auch so, wie es dargelegt ist in der Bibel. Und nun ist ja dem Prozess gegen Jesus in der Heiligen Schrift ein besonders großer Raum zugemessen. Das fängt ja dann an mit der Verhaftung im Garten Gethsemane.
Genau.
Und dann ein ziemlich langer Abschnitt, der sich auch mit der Verurteilung Jesu beschäftigt. Ist es denn wahrscheinlich, dass es sich so, wie beschrieben, zugetragen hat, seit der Verhaftung in Gethsemane? Und daran anknüpfend die Frage, was weiß man denn historisch gesehen über die Personen Pilatus und Kaiaphas, die ja da eine Hauptrolle gespielt haben?
Also erstmal den zweiten Teil Ihrer Frage beantworten. Hier haben wir wieder ein wunderbares Beispiel für die klare Verankerung der Heiligen Schrift in der Geschichte. Weil beide, Josef Kaiaphas, wie er vollständig hieß, oder Josef Bar Kaiaphas und Pontius Pilatus, sind historisch belegt. Wir finden Pilatus erwähnt in den Schriften von Flavius Josephus, einem zeitgenössischen jüdischen Historiker. Dann wird er von dem Römer Tacitus erwähnt. Und die interessanteste, bedeutendste Bestätigung, die wir gefunden haben, haben italienische Archäologen bei Ausgrabungen in der damaligen Provinzhauptstadt Caesarea Maritima Anfang der 60er Jahre gemacht, als sie beim römischen Theater gegraben haben, geforscht haben und festgestellt haben, einige der Steine, die dort verbaut wurden, waren wiederverwendet. Die wurden vorher für andere Bauwerke verwendet und einer der Steine hatte eine Inschrift. Und in der Inschrift stand drin, Pontius Pilatus, der Präfekt von Judäa, hat dieses Tiberium gebaut. Tiberium bedeutet irgendein Monument, man vermutet heute eventuell einen Leuchtturm, das dem Kaiser Tiberius geweiht war, gewidmet war, nach ihm benannt wurde. Es war dann der Tiberius-Leuchtturm, meinetwegen. Auf jeden Fall haben wir eine Inschrift, die klar besagt, unter Tiberius, unter dem römischen Kaiser Tiberius, war eben Pontius Pilatus Statthalter nach Flavius Josephus 10 Jahre lang, nämlich von 26 bis 36. Und nun kommt der andere, Kaiaphas. Von Kaiaphas haben wir auch bei Flavius Josephus mehrfache Erwähnungen, aber vor allen Dingen wurde auch sein Grab entdeckt, man hat die Knochentruhe mit seinen Gebeinen entdeckt und eine Inschrift, Josef, Sohn des Kaiaphas, eine prachtvolle steinerne Truhe. Die Juden haben ja Zweitbestattungen gepflegt. Die haben ja erstmal die Toten auf eine Grabbank gelegt und dann ein, zwei Jahre später, wenn die verwest waren, die Gebeine dann umgebettet in eine steinerne Knochentruhe, die man dann in einen Schacht im Grab geschoben hat, damit eben das Grab für andere Familienmitglieder weiter verwendet werden konnte. Es waren ja Grabhöhlen, die man damals verwendete, mit schweren Steinen, die man davor schob. Gräber, wie sie auch im Neuen Testament in den Evangelien geschildert werden, wenn die Rede ist, einmal vom leeren Grab, aber dann eben auch vom Grab des Lazarus in Bethanien, was ja auch erhalten ist und was man auch heute noch besuchen kann. Nun, wie dem auch immer sei, auf jeden Fall hat man dort die Gebeine von einem ja etwa 70-jährigen Mann gefunden mit der hebräischen Aufschrift Josef bar Kaiaphas. Beide waren also durch zeitgenössische Inschriften belegte reale historische Persönlichkeiten und keine Fabelwesen oder Romanfiguren. Von beiden wissen wir eigentlich sehr viel und was wir von ihnen wissen, passt wunderbar in die Charakterdarstellung, die wir in den Evangelien finden. Auch ein anderer Jude, Philo von Alexandria, hat ausführlich über Pilatus geschrieben. Also wie gesagt, da kann man schon kleine Biografien verfassen von den beiden. So klar zeitgenössisch sind die. Der gesamte Ablauf, den wir haben, macht sehr viel Sinn und man kann sich in das Geschehen wunderbar hineinversetzen, wenn man an die Originalstätten geht, in Jerusalem, dieser Stein, der unter der Kirche der Nationen verehrt wird, auf dem der Herr gebetet und Blut geschwitzt hat. Dieser Stein ist so wunderbar schräg gegenüber vom Tempel und dem Felsen, unter dem Felsendom und dem damaligen jüdischen Tempel eben gelegen, dass man schon sagen kann, das ist irgendwo ein Gegenstück, eine Widerspiegelung von diesem Felsen dort. Und gleich daneben liegt die Gethsemane-Höhle. Gethsemane bedeutet ja Weinpresse oder Ölpresse oder Ölkelter, also die Ölbäume im Garten Gethsemane. Die Oliven von dort wurden also weiterverarbeitet in dieser Höhle. Dort haben die Jünger übernachtet, als eben die Soldaten, wahrscheinlich die Tempelwache, vielleicht waren auch ein paar Römer dabei, da sind sich die Evangelien nicht ganz einig in der Schilderung auf jeden Fall, als dann eben die Garde kam und Jesus verhaftete. Wir haben ein interessantes Detail bei Markus, was wir bei keinem anderen Evangelisten finden. Da ist ein Junge, der das alles beobachtet hat und dann in Panik flieht und sein Gewand noch hinterlässt, also quasi nackt dann vor den Römern flieht. Und weil wir das Detail eben nur bei Markus finden, nehmen einige Exegeten an, dass wir hier ein autobiografisches Element haben, was Sinn macht, weil in der Apostelgeschichte wird Markus dargestellt als Sohn einer wohlhabenden Dame aus Jerusalem. Seine Mutter hat ein großes Haus mit Dienern in der Oberstadt, wo dann nach seiner Flucht aus dem Gefängnis der heilige Petrus auch vorübergehend Aufnahme findet, bevor er weiterreist an einen anderen Ort, wovon die Tradition weiß, es war Rom. Also das war eine wohlhabende Familie, eine wohlhabende Jerusalemer Familie, die offenbar mit den Römern auch Geschäfte machte. Darum hatte er diesen römischen Namen. Markus ist ja kein jüdischer Name, ist ein römischer Name. Vielleicht haben sie an die Römer Öl geliefert, vielleicht waren es auch römische Bürger. Dann kann man fragen, haben die eventuell das Grundstück um den Garten Gethsemane oder den Garten Gethsemane besessen, dieses Grundstück besessen und dort schon Jesus und den Jüngern erlaubt, dass sie dort übernachten. Das würde Sinn machen, vor allen Dingen, weil ja auch eine christliche Begräbnisstätte mit dem Mariengrab direkt daneben angelegt wurde. Also hier offenbar später dann auch eine Grabstätte der Urgemeinde lag. Wenn man die Ortskenntnisse mit den Schilderungen in den Evangelien zusammenbringt, wenn die beide einander ergänzen, dann hat man eben ein sehr klares Bild, wie dann eben der Zug mit dem verhafteten Herrn außen um die Stadtmauer herum ging, dann auch wieder bei dem genannten Brunnentor die Stadt betrat, dann auf demselben Weg, auf dem damals die Jünger gingen, Richtung Sion. Die Treppen sind, wie gesagt, noch heute erhalten, hochging zum Palast des Hohepriesters, dessen Ruinen man gefunden hat. unter der Kirche St. Petru in Gallicanto, also vom heiligen Petrus im Hahnenschrei, wo man heute noch eindrucksvoll die Überreste von dieser Hohepriestervilla mit einer gigantischen Mikwe, also einem Reinigungsbad, wie in dem Format man es also in keinem anderen Privathaus gefunden hat, wirklich eines Hohepriesters würdig, wo man also einige Hinweise darauf gefunden hat, dass in der Tat dort der Hohepriester Caiaphas residiert hat. Nebenbei hatte man von dort einen wunderbaren Blick direkt auf das Waldgebiet, in dem auch sein Grab gefunden wurde. Also die Stätten sind überliefert worden von der Tradition. Und dann bei Morgendämmerung fand dann die Überführung in das Prätorium statt, in den Sitz des römischen Statthalters. Das war einer der beiden Paläste von der jüdischen Könige in Jerusalem. Entweder hat man für Amtsgeschäfte den alten Hasmonäer-Palast gefunden, gewohnt hat Pilatus auf jeden Fall in diesem prachtvollen Herodes-Palast am Nordwestende von Jerusalem, der überragt wurde von drei mächtigen, wolkenkratzerartigen Türmen einer wunderbaren Festung und der also beschrieben wurde als mit der prachtvollste Palast, den es überhaupt damals für einen Herrscher gab. Also da wohnte Pilatus, ob er dann dort auch Amtsgeschäfte machte oder ob das eben im eigentlichen Machtzentrum von Jerusalem, dem alten Hasmonäer-Palast, stattfand. Darüber kann man streiten, aber auf jeden Fall wird ein römischer Prozess sehr realistisch in den Evangelien geschildert. Wir haben auch Parallelen bei Flavius Josephus, wo meinetwegen ein Unheilsprophet ein paar Jahre vor dem jüdischen Aufstand auch vor den Statthalter gezerrt wurde, der auch hoffte, dass er die ganze Sache mit einer Geißelung, also diesem schrecklichen Schauspiel der Geißelung, beseitigen könnte und damit die Menschen damals auch Ruhe gegeben haben, während eben im Fall Jesu die Menge, was wahrscheinlich ein bezahlter Mob war, also die Gegner Jesu haben da Leuten wahrscheinlich sogar Geld dafür gegeben, dass sie also ihre Interessen vertraten und laut heißt er, brüllten Kreuzige ihn, damit der Unruhestifter Jesus beseitigt wird, der ja der Hierarchie in der Tempelhierarchie einige Kopfzerbrechen besorgt hat. Also der Mob dort nicht mit der Geißelung alleine zufrieden war, sondern die Kreuzigung forderte.
Und diese Kreuzigung ist ja dann auch verhängt worden. Und wir wissen die Schilderung aus der Bibel und viele tausend Jerusalem-Pilger gehen diesen Weg Jahr für Jahr an Ostern, den Kreuzweg Jesu auf der Via Dolorosa nach. Aber war diese Straße der Schmerzen, wie man sie ja auch nennt, auch der historische Weg Jesu zu seiner Hinrichtungsstätte?
Leider nein. Die Via Dolorosa in ihrer heutigen Gestalt wurde ja während der Kreuzzüge gestaltet oder rekonstruiert. Im byzantinischen Jerusalem hat man eine andere Via Dolorosa gehabt, die von einer Kirche der Weisheit der Hagia Sophia ausging, die etwa über dem alten Hasmonäer-Palast schräg gegenüber vom Tempelberg lag, während man eben im Mittelalter die Burg Antonia für den Ort der Verurteilung für das Prätorium hielt. Nun, die Burg Antonia war zwar der Sitz der römischen Garnison in Jerusalem, aber nie die Residenz des Statthalters. Der Statthalter residierte schon immer im Palast. Insofern ist es eher unrealistisch, dass dort der Prozess stattgefunden hat. Vielmehr deutet darauf hin und eben auch die älteste Tradition deutet darauf hin, dass er eben stattgefunden hat. Wahrscheinlich dann eben, wenn man die byzantinische Tradition glaubt, im Hasmonäer-Palast. Wie gesagt, schräg gegenüber vom heutigen Tempelberg. Dann muss damit natürlich die Via Dolorosa auch anders verlaufen sein. Es gibt einen wunderschönen Ort in Jerusalem, wo man noch das Tor nach Golgotha sehen kann, die Überreste davon. Das ist unter einer russischen Kirche. Die Russen haben das damals unter dem Zaren gekauft. Die Alexander Nevsky Kirche liegt gleich um die Ecke von der Grabeskirche und dort sieht man dann also die gepflasterte Straße noch und das Tor, wobei beides natürlich wieder aufgebaut wurde nach der Zerstörung von Jerusalem. Als Hadrian Jerusalem in die neue Stadt Aelia Capitolina verwandelt hat, da wurden die Steine von der Stadtmauer integriert in die Plattform von dem neuen Westforum, auf dem ein heidnischer Tempel direkt über dem Grab Jesu errichtet wurde. Hadrian hat ja alle heiligen Stätten der Juden und der Christen paganisiert, hat heidnische Heiligtümer drüber gebaut, damit eben die Juden und die Christen die römischen Götter anbeteten. Zwangsweise über Golgotha oder auf dem Golgotha-Hügel hat er eine Statue der Göttin Venus oder Aphrodite oder wahrscheinlich die syrophönizische Form davon Tanit errichtet, die auch auf Münzbildern dargestellt wurde. Einiges ist eben noch erhalten geblieben davon und wahrscheinlich wurden auch die Baumaterialien dann eben wieder weiterverwendet. Und man bekommt einen Eindruck, dort war das Stadttor und auf der Torschwelle, die man dort noch sieht, und diese Torschwelle muss aus dem ersten Jahrhundert stammen, denn sie gibt also als Zwischentor auf einem Forum keinen Sinn. Das war schon eine Torschwelle von einem Stadttor und diese Torschwelle hat der Herr auf dem Weg nach Golgotha überschritten, was schon bewegend ist, eine derart authentische Stätte zu finden. Auf dem Golgotha-Hügel selber hat man dann auch bei Forschungen in den 70er Jahren eine interessante Sache gefunden, nämlich einen Steinring, in dem offenbar der kreisrunde Kreuzfall steckte. Also auch hier wieder Hinweise, die die Tradition bestätigen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen heute wieder mit dem Historiker Michael Hesemann über sein Buch Jesus von Nazareth, Archäologen auf den Spuren des Erlösers. Michael Hesemann ist auch Gast beim 4. Internationalen Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011 in Würzburg. Und für diese Veranstaltung, die vom 18. bis zum 20. März im Würzburger Kongresszentrum stattfinden wird, können Sie jetzt in unserem Weihnachtsrätsel 5 Freikarten gewinnen. Bedingung ist die richtige Antwort auf die sicherlich nicht allzu schwere Frage: Wo wurde der Heiland, wo wurde Jesus geboren? Die richtige Antwort bitte per Post an Kirche in Not, Lorenzoni-Straße 62 in 81545 München oder per Anruf an 089-64-24-888 und die 0 oder auch per E-Mail an info@kirche-in-not.de. Wie gesagt, unter allen Einsendern verlosen wir 5 Eintrittskarten zu diesem tollen Ereignis der Weltkirche. Nächste Woche dann der letzte Teil unserer Sendung und vorab Ihnen allen und Ihren Familien eine gesegnete Weihnacht und friedvolle Stunden, wo auch immer Sie sind. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.